Also ich darf mal sagen, 2. Timotheus, das Kapitel 3 ist heute dran. Die Bibelarbeit heißt Schlimme Zeiten. Und ich lese mal. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierde getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wir wollen beten. Treuer Gott und Vater, auch heute Abend sind wir hier und wollen auf dich hören. Wir sind versammelt in deinem Namen und bitten dich um deine Gegenwart, um dein Erklären, um deinen Geist, damit wir recht hören, dass Andreas uns das zu sagen hat, was du sagen möchtest. Und Herr, wenn wir diesen Text lesen, so sind wir auf der einen Seite erschüttert, was da alles am Horizont aufleuchtet oder was auch heute schon Wirklichkeit und Alltag ist. Aber wir danken dir auch, dass du uns ein Fundament gegeben hast, dein Wort, und dass wir uns immer wieder bemühen dürfen, daran uns zu orientieren, zu hören, darüber nachzudenken und dir nachzufolgen. So bitten wir dich, dass du uns heute Abend segnest und dass du uns das gibst, was wir brauchen. Herzlichen Dank dafür. Amen.
Stellen Sie sich noch mal eine Zeit vor, in der es kein Google Maps und kein GPS, keine entsprechenden Karten gab. Und Sie sind irgendwo unterwegs in einem unübersichtlichen Gelände und denken, je länger, desto mehr, ich brauche mal eine Orientierung. Ich brauche mal einen Wegweiser. Das alles nervt mich. Ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen soll, was da alles um mich herum abläuft und was da auf mich zukommt und wie ich das beurteilen zu habe, was da mein Leben bestimmt. Und genau in diese Welt können Sie ungefähr die Erfahrung des Timotheus einsortieren, wie es diesem Mann ging. Er hat versucht, seine Spur zu ziehen, ja natürlich, versuchte Gemeindeleiter zu sein in Ephesus, da irgendwie klarzukommen in dieser Metropole, mit einem gemischten Publikum in der Gemeinde, mit allem Möglichen, was in der Stadt und von der Umwelt auf ihn einprasselte, und da seine Spur zu gehen mit Jesus Christus, aber das Ganze war für ihn ziemlich unübersichtlich. Und dann ist für ihn 2. Timotheus 3 tatsächlich wie plötzlich ein richtig guter, klarer Wegweiser. Für uns wirkt dieser Text vielleicht hoch abschreckend, schwierig, herausfordernd. Für einen Mann wie Timotheus war es erlösend und hilfreich. Denn mit dem Wegweiser hat er wieder Orientierung. Er konnte das Ganze wieder verstehen, einsortieren. Er konnte sich selber verstehen, seine Position, seine Aufgabe. Er konnte auch das verstehen, was in seiner Gemeinde abgeht. Er konnte auch ein bisschen begreifen, was gerade in Ephesus los ist und neu wieder seine Spur finden. Also das, was hier Paulus mit und für Timotheus tut, ist Orientierung geben. Einfach Orientierung geben, Koordinaten festsetzen für Menschen, die an Jesus Christus glauben, seien sie nun in gemeindeleitender Funktion unterwegs oder einfach ganz normal mit Jesus ihre Spur ziehend. Wir brauchen diese Orientierung. Und deswegen nimmt uns hier Paulus in diesen Dreiteiler, in 2. Timotheus 3, ist ja ein dreifacher Abschnitt, nimmt er uns mit hinein unter dieser Überschrift: Du sollst wissen. Du sollst wissen, das ist ja schon sehr tröstend, dass jemand sagt, nicht, ich gebe dir mal einen Tipp, sondern du sollst wissen, er schafft ein Fundament. Und der eine große Textabschnitt geht von Kapitel 3, 1 bis Vers 9. Dann kommt ein zweiter Textabschnitt, der mit dem Du aber einsetzt in Vers 10 bis Vers 12. Und dann kommt der letzte Abschnitt ab Vers 13 bis Vers 17. Das Ganze ist ein Paket, wir kommen gleich da drauf, woran man das gut erkennen kann. Und mit diesem Dreierpaket will Paulus dem Timotheus ein Stück Orientierung geben. Dazu zählt diese Erfahrung und diese Beschreibung, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Da wird etwas Grundsätzliches angeschnitten, was für uns Menschen, die an Jesus Christus glauben, sehr, sehr wichtig ist. Eine ganz bestimmte Vorstellung des Zeitlaufes. Es gibt diese letzten Tage, diese letzten Zeiten. Das ist ein Ausdruck, der immer wieder schon vom Alten Testament her kam, auch im Neuen Testament gebraucht wird, für die Zeit, die mit dem Kommen, dem Wiederkommen von Jesus Christus zu zusammenhängt. Diese letzten Tage, diese letzten Zeit ist eine sehr dehnbare Zeitangabe. Sie kann einmal zusammengespitzt die unmittelbare Zeit vor dem Kommen von Jesus Christus meinen. 70. Jahrwoche, die letzten 3,5 Jahre. Sie kennen die verschiedenen Ausdrücke teilweise. Sie kann aber auch gedehnt werden. Und dann gilt eigentlich seit dem ersten Kommen von Jesus das Anbrechen dieser letzten Zeit. Und dann ist diese Zeit in Anführungszeichen schon ziemlich lang, nämlich die letzten 2000 Jahre. Die Begrifflichkeit wird also verschieden genutzt. Was uns nun hier der Apostel Paulus mitteilt, und das teilen die anderen Apostel ja ähnlich mit, ist, dass die Zeitläufe grundsätzlich keine positive Entwicklung nehmen. Also der Gedankengang innerhalb der Bibel ist hier eher eine Abwärtstendenz als eine Aufwärtstendenz. Haben wir in unserem Kulturkreis in den unterschiedlichen Ideologien unterschiedlich angelegt, einen eher evolutiven Aufwärtsansatz, hat die Bibel eher einen Abwärtsansatz. Da baut sich was ab, da wird etwas schlimmer. Nun ist beides zu bedenken. Das eine, es gilt grundsätzlich etwas, was die Menschen betrifft, und es gilt Entwicklungen zu sehen und es gilt diese letzte Phase zu sehen. Manchmal geht es da bei uns durcheinander. Dann sind wir in der Erfahrung, jetzt gerade wo ich lebe, ist ganz besonders schlimm. Und wenn wir ein bisschen geschichtlich zurückgucken, merken wir, och, war eigentlich schon immer recht schwierig. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz bestimmte Entwicklungen, die einen deutlichen verstärkenden Trend zeigen. Und bei dem Paulus ist es ja nun so, der spricht zwar von den letzten Zeiten und wir denken, es sind Zeiten, die jenseits des Lebens des Timotheus sind, aber gleichzeitig sagt er, dass nun der Timotheus genau in solchen letzten Zeiten unterwegs ist. Also genau da merken wir die Doppelung, eine ganz bestimmte letzte Phase und gleichzeitig grundsätzlich geltend. Was gilt denn in diesem Denken? Im Denken gilt, dass zwei verschiedene Zeitläufe uns als Menschen, die an Jesus Christus glauben, bestimmen. Ein einer Zeitlauf, der abwärts läuft, das Leben ohne Gott, das Leben auch gegen Gott, ein adamitisch ablaufendes Zeitalter und gleichzeitig ein neues Zeitalter, einen neuen Zeitlauf, der in Christus angelaufen ist. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, leben also in zwei Zeiten. Wir leben auf der einen Seite diesem ablaufenden Zeitsystem, schlimme Zeiten, sagt hier der Apostel Paulus, und gleichzeitig im anlaufenden Zeitsystem, nämlich in der Zeit des Christus. Und das spüren wir, die wir an Jesus Christus glauben. Wir erleben, dass im ablaufenden Zeitalter eine ganz bestimmte Philosophie, eine ganz bestimmte Denke gilt. Die mag noch unterschiedliche Nuancen haben, je nachdem, welche Kultur gerade tickt, welche Philosophie gerade vorne ist. Aber grundsätzlich hat jede Zeit ihr, wie sagt es Paulus im Römerbrief, ihr Schema. Ihr System, man tut, man macht, man denkt, man meint, man glaubt. Und wir wissen, das ist da. Manchmal kann man es gar nicht greifen, woher es kommt, aber es ist da. Es ist ein ganz bestimmtes Schema des Zeitlaufes, der da ist, der bestimmend ist, der eine Kultur setzt. Und in diese Zeit hinein lebt jetzt der Mensch, der an Jesus Christus glaubt und ist irritiert. Er ist irritiert. Denn das, was er um sich herum erlebt, das gefällt ihm eigentlich nicht. Wiederum, damit Sie nicht nervös werden, ja, es gibt viel Schönes, Gutes, Wunderbares, Herrliches, aber es gibt auch ganz bescheuerte Beschreibungen unseres Zeitlaufes. Und jetzt nimmt uns hier Paulus interessanterweise mit hinein, mit dem Timotheus, und gibt uns einen Katalog. Und bei Katalogen scheiden sich auch bei uns die Geister. Die einen sagen, oh, endlich wird mal einer konkret. Die anderen sagen, das kann man doch so konkret nicht sagen. Also je nachdem, wie Sie jetzt ticken, haben Sie eine große Nähe zur 18-teiligen Auflistung. Oder Sie sagen sich, was ist das denn jetzt für ein gruseliger Text? Warum macht das Paulus denn so konkret? Er macht so konkret, um dem Timotheus ein bisschen eine Skizze zu geben für das, was er in Ephesus und drumherum wahrnimmt. Wo Timotheus beim Lesen sagen kann, ja, genau das ist es, so sehe ich das auch. Ich kann das nachvollziehen. Das ist meine Umwelt, das ist mein Leben, in der ich drin bin. Er beschreibt Menschen. Und jetzt kommen wir auf eine Besonderheit vom 2. Timotheus 3, nämlich, dass Paulus hier erstaunlich häufig den Begriff Mensch oder Menschen nimmt. Hier gleich, denn die Menschen werden viel von sich halten. Solche Menschen meide. Zu solchen Menschen gehören, Jannes und Jambres sind auch solche Menschen. Und dann die bösen Menschen, Vers 13, auffällig, wie oft er mit dem Begriff Mensch hier arbeitet. Was ist denn dieser Mensch? Das ist der ganz normale, durchschnittliche Mensch, der erst einmal noch keine persönliche Beziehung zum Glauben an Jesus Christus hat. Er ist aber auch der Mensch, der hineinwirkt bis in die Gemeinde. Das heißt, es ist ein nahtloser Übergang von außen, außerhalb der Gemeinde, in die Gemeinde hinein. Denn plötzlich taucht ja dann auch der Mensch auf in Vers 5, der den Schein der Frömmigkeit hat, der also religiös-christlich auftritt, gemeindeaffin auftritt, aber gleichzeitig nur Kulisse hat und keinen Inhalt. Also er ist nicht nur ganz weit draußen, sondern es rutscht nahtlos rein bis innerhalb der Gemeinde Jesu. Und da nimmt Paulus sogar noch besondere Menschen auf, zu ihnen gehören auch die jetzt im christlichen Sektor auftauchen und innerhalb der christlichen Gemeinde negativ operieren. Wir kommen gleich noch auf diese Personengruppe, die hier beschrieben ist. Aber erst einmal erleben wir also Menschen, für die ein Katalog gilt, der nun ganz eigenartig konkret vor uns steht. Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig sein. Prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Kennen Sie sowas? Nein, ich bin in einer komplett anderen Welt. Habe ich noch nie was mitgekriegt. Von den 18 Stichworten ist mir aber keines in den letzten 1, 2, 3 Monaten irgendwo auch nur begegnet. Sie merken. Wow, der Katalog, der ist ja nah. Der ist ja da. Der bestimmt uns. Der wirkt. Und wenn das jetzt auf uns zukommt, dann tatsächlich, dann merken wir, dass der Katalog jetzt aus der Perspektive des Apostels Paulus interessanterweise beschrieben wird für Menschen, in denen er sich zum Unterschied stellt. Er sagt, er gehört nicht dazu. Das bringt er zum Ausdruck. Das ist was ganz Wichtiges. Denn er sagt danach so deutlich, die meide bitte auch. Solche Menschen meide. Er sagt sogar noch strenger, von denen halte absolut Abstand. Und wenn wir das erst einmal hören, dann müssen wir sagen, Paulus, das ist ja ein mutiger Satz. Denn damit sagst du ja gleichzeitig, die 18 Kriterien, die sollten eigentlich wo nicht auftauchen? Die sollten eigentlich nicht auftauchen bei denen, die jetzt zu Jesus Christus gehören. Und schon da, klar, zucken wir so ein bisschen zurück und sagen, also so einfach, Paulus, so einfach ist es nicht. Und doch, Paulus nimmt hier tatsächlich unsere Beschreibung im Unterschied wahr. Wir haben das immer wieder positioniert. Er nimmt den Menschen, der an Jesus Christus glaubt, im Unterschied wahr. Und ich denke, das ist zuallererst der Gedankengang, dass wenn wir diese 18 Kriterien hier hören, die hier uns beschrieben werden, und wir sind uns schnell einig, da kann man nochmal 15 weitere anfügen, dann ist der Gedankengang nicht, wo habe ich einen erwischt, der so ist? Oder meine Nachbarin, für die trifft das genau zu. Und wenn du weißt, was mein Arbeitskollege wäre, dann weißt du, für wen 2. Timotheus 3 geschrieben ist. Sondern der Gedankengang ist doch zuallererst zu sagen, mein Gott, bin ich's? Wo kommt in meinem Mitlesen, in meinem Hören, wo kriege ich für mich und für meine Biografie so ein mulmiges Gefühl, wo ich nicht sagen kann, die anderen, sondern wo ich sagen kann, oh mein Gott, das ist meine schwierige Zone, das ist mein Gebiet, das ist übrigens das, da habe ich immer und immer wieder mit zu kämpfen. Und wenn nun Paulus uns diese 18er Katalogkette hier auflegt und uns im Unterschied in Distanz sieht, wir aber nicht in der Distanz und im Unterschied sind, dann ist doch die erste Wirkung des Textes schon klar, oder? Dann ist das allererste zu sagen, mein Gott, ich möchte wieder im Unterschied sein. Ich möchte wieder in der Distanz sein. Ich möchte wieder auf der anderen Seite stehen, als bei diesen 18 oder wie viele es auch sind. Und allein dann, wenn das schon geschehen ist, ist natürlich für diesen Text etwas sehr Heilvolles geschehen. Wenn der Heilige Geist so bei uns wirkt, das sagt, du stehst auf der falschen Seite. Wenn irgendwas von den 18 Gründen hier bei dir triggert, dann stehst du auf der falschen Seite. Wenn du zu Jesus gehörst, dann komm doch auf die andere Seite wieder. Dann komm doch wieder zurück. Aber hochinteressant, Paulus geht davon hier in diesem Text zumindest selbstverständlich aus. Er sagt, da haben wir, die wir an Jesus Christus glauben, nichts mit zu tun. Das ist der Mensch. Der Mensch, der noch keine Beziehung zu Gott hat oder zu Gott will. Das ist das eine. Das andere ist natürlich zu begreifen, dass hier nun wirklich Gemeinde gewarnt wird, einfach nur so zu tun, als wären sie in einem neutralen, netten Feld unterwegs. Sondern Paulus nimmt wirklich aufklärend die Gemeinde mit in die Erfahrung hinein, in diese Erfahrung, dass es da Menschen gibt, für die dieser 18er Katalog zu ihrer Lebensgestaltung und zu ihrer Lebensprägung dazugehören. Und wenn das denn dann so ist, dann ist interessant, dass dann der Apostel Paulus hier sagt, da müsst ihr halt mit klarkommen. Da müsst ihr halt mit leben. So, er gibt eine ganz deutliche Aufforderung. Und diese Aufforderung steht in diesem Verb. Bei Luther heißt es, diese Menschen, für diese 18er Katalog gilt, die meide. Noch strenger, da wende dich von ab. Paulus, das müssen wir verstehen. Wir können ja teilweise gar nicht uns abwenden in dem Sinn. Wir hängen ja mit denen zusammen, wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, wir sind zusammen. Was ist denn der Hintergedanke? Und du willst ja auch nicht, dass wir in dem Sinn Menschen verachten, darum geht's doch gar nicht, oder diskriminieren oder sonst irgendwelchen furchtbaren Käse. Darum geht's gar nicht. Es geht um die ganz schlichte Erfahrung, und die haben wir doch alle gemacht. Wenn da zwei Orangen zusammenliegen und die eine ist faul und die andere ist nicht, dann wird's jetzt nicht so, dass die nicht faul ist, die andere wieder gut macht, oder? Haben Sie das schon mal erlebt? Dass der nicht faule Apfel den faulen Apfel wieder neu inspiriert? Nee, Sie wissen, was Sie tun müssen. Sie müssen das irgendwie versuchen, auseinanderzukriegen. Das heißt, der Rat, der hier ist ein Rat des Selbstschutzes. Ich bin also infizierbar, ich sag's mal so. Ich bin nicht in der Weise daneben stehender Motor. Komm ruhig her, mein kein Problem, wenn all was da ist, sondern das kann mich infizieren. Das kann mich tatsächlich in einen falschen Weg mit reinbringen. Und deswegen gilt es tatsächlich, davon Abstand zu halten, es zu realisieren. Das ist nicht gut. Das, was da abläuft, das, was da gedacht, gesagt, gelebt wird, das hat für mein Leben einen Risikofaktor. Das heißt, der Rat ist ein ganz tiefer seelsorgerlicher Rat. Diese Menschen meide, wo ich mir das auffällt und wo ich merke, da kommt was bei mir an, Das führt zu einem höheren Infektionsrisiko. Da darf ich, da muss ich, da kann ich Abstand nehmen. Und hier ermutigt hier der Apostel Paulus Menschen, die an Jesus Christus glauben, tatsächlich dazu. Was natürlich auch mit dazu gehört ist, zu begreifen, dass dann natürlich meine Lebenserfahrung, mein Lebensgefühl im normalen Alltag der Welt, sei es damals im ersten nachchristlichen Jahrhundert, sei es im 21. Jahrhundert, immer wieder geprägt ist von Erfahrungshorizonten, die ich eigentlich nicht brauche. Ich will keine Menschen um mich herum haben, die geldgierig sind, prahlerisch, hochmütig, gottlos, undankbar, lieblos, unversöhnlich, bla 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 bla. Ich will es nicht. Es ist in dem Sinn keine schöne Welt. Nein, es ist keine schöne Welt. Und Paulus nimmt den Timotheus mit hinein, diesen Realismus, um das zu sagen und zu beschreiben. Die Welt, in der du bist, die ist eine Welt, die lebt in der absteigenden Linie. Die lebt ohne Gott, das hat Konsequenzen. Das ist nicht nur eine Nuance, das ist ein Gesamttrend, der da ist. Das musst du wissen. Und du musst auch wissen, Paulus an Timotheus, dass das nicht an den Grenzen, an den Türen der Gemeinde aufhört. Das geht da rein. Und jetzt gebraucht hier Paulus ein Beispiel. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben, als Sie es gehört haben. Es gebraucht Paulus ein Beispiel, von dem wir bis heute nicht genau wissen, was er meint. Es gibt so Passagen. Immer wenn Bibelausleger sehr ausführlich werden und am Ende dann doch blumig bleiben, merken sie, letztendlich lasst es nicht richtig greifen. Er sieht eine ganz bestimmte Gruppierung von Personen, zu ihnen gehören die sich in die Häuser einschleichen, Luther übersetzt, und gewisse Frauen einfangen. Ihr Lieben, was sind denn gewisse Frauen? Was sagt Ihre Übersetzung? Ganz schwieriges Wort, ganz schwierig zu übersetzen. Wenn ich versuche, das wörtlich zu übersetzen, wird das diskriminierend verstanden, mache ich jetzt nicht. NGÜ kommt noch am nächsten ran mit leichtgläubige Frauen, aber das ist schon sehr positiv formuliert. Aber wir können es gar nicht richtig verstehen, wie er da meint, wenn, was die betrifft, sündenbeladen, Begierden, neue Lehren aus. Der Hintergedanke, den kapieren wir. Es sind Persönlichkeiten, die hier zumindest geistlich als instabil wahrgenommen werden. Bleiben wir mal dabei. Was auch immer jetzt die letzten klaren Gründe da sind. Und diese geistlich instabilen Persönlichkeiten, die sind natürlich besonders in dieser Anfechtungszone drin. Und da werden die entsprechend von diesen Persönlichkeiten gecasht, in ihren Einflussbereich mit reingenommen, mit weggezogen und sind plötzlich in der 18er-Welt mit drin. Die sind in der 18er-Welt mit drin. Und das ist nicht außerhalb passiert, sondern es passiert innerhalb der Gemeinde. Und wenn nun Paulus dieses Beispiel nimmt, und für ihn war alles klar, was er gemeint hat, wir wissen es bis heute nicht genau, dann versucht er das zu uns verdeutlichen, indem er noch einmal ein alttestamentliches Beispiel nimmt. Und das alttestamentliche Beispiel, das steht im zweiten Buch Mose. Im zweiten Buch Mose sind wir ja mitten in der Geschichte, wo Mose diese Wunder tut, diese Wunderzeichen in Ägypten tut. Und bei diesen Wunderzeichen, die er in Ägypten tut, kommt es ja zu einer ganz besonderen Auffälligkeit, dass nämlich mehrfach, wenn er ein Wunder tut, es ganz bestimmte Zauberer gibt, die nun erstaunlicherweise in der Lage sind, dieselben Wunder auch zu tun. 2. Mose 7, Vers 11 lesen wir das zum Beispiel, da heißt es, da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen, und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, und ein jeder warf seinen Stab hin, und da wurden auch Schlangen daraus. Das heißt, da kommt eine Nähe, wo Zauberer Ähnliches tun. Und das taucht jetzt im Alten Testament in 2. Mose 7, Vers 11 auf, das taucht in 2. Mose 7, Vers 22 auf, das taucht in 2. Mose 8, Vers 3 auf und zum letzten Mal in 2. Mose 8, Vers 14. Und da heißt es dann, die Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, um die Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Also da war die Machtgrenze erreicht. Und diese vier Stellen werden im Alten Testament ohne Namen genannt. Paulus nennt interessanterweise Namen. Er nennt zwei Anführer oder zwei Protagonisten, die mit dieser Gruppe zu tun haben. Er nennt hier die Namen Jannes und Jambres. Diese Namen finden sich in der Bibel nicht. Sie tauchen in der jüdischen Tradition auf, ja, aber sie tauchen nicht im biblischen Text auf. Das heißt aber, dass natürlich er für seine Sprachwelt war klar, wenn er diese beiden Namen nennt, wer gemeint ist, nämlich diese Crew der Zauberer im Alten Testament in 2. Mose 7 und 8. Und jetzt sagt uns das hier der Apostel Paulus, dass doch damals diese Gruppe dem Mose Widerstand geleistet haben. Das heißt, sie haben versucht, dagegen zu agieren. Das war nicht schön, das war nicht nett, das war schwierig. Aber gleichzeitig sind sie an einer ganz bestimmten Stelle gescheitert. Sie kamen nicht durch. Und damit will Paulus dem Timotheus deutlich machen, da gibt es Auseinandersetzungen. Ja, da finden blöde Sachen statt. Ja, da kommt die 18er-Welt bis in deine Gemeinde hinein. Und das ist nicht lustig. Und das ist auch doof, richtig. Aber wie damals der Mose Widerstand geleistet hat und Jannes und Jambres ihre Grenze erreicht haben. So kannst du, so musst du, so darfst du, so sollst du deinen Widerstand leisten und du wirst erleben, dass sie nicht durchlaufen. Es gibt nicht den Durchmarsch der 18er Welt in die Gemeinde hinein. Damit stärkt nun der Apostel Paulus dem Timotheus den Rücken und sagt, steh hin, biete der 18er Welt Paroli, dass die nicht reinrutscht. Und du darfst es erleben, das wird passieren. Botschaft dieses ersten Teiles ist ziemlich eindeutig und klar. Raus aus dem alten Katalog. Raus aus dem alten Katalog. Wo auch immer der alte Katalog uns erwischt, dürfen wir im Namen Jesu für uns persönlich raus. Wir dürfen auch da raus, wo das Infektionsrisiko für uns zu hoch wird. Wir dürfen da Parole bieten, wo wir merken, da werden Menschen instrumentalisiert und in die 18er Welt mit reingezogen. Und wir dürfen wissen, dass tatsächlich der Apostel Paulus dem Timotheus sagen kann, sie werden damit nicht weit kommen. Wir sind dem Ganzen nicht hilflos preisgegeben. Das ist die erste große Welt, die hier der Apostel Paulus dem Timotheus als Wegweiser gibt. Hallo, die 18er Welt ist da. Lass dich von ihr nicht gefangen nehmen, steig raus, zeig deine Distanz, geh wieder auf die andere Seite. Klare Vorgabe von Paulus an Timotheus. Und dann bleibt es nicht nur in der Negation. Wir kennen das ja. Was hilft mir allein die Negation? Die Negation ist nur die eine Hälfte der Heiligung. Die eine Hälfte ist rausgehen. Richtig, die eine Hälfte ist rausgehen, die ist wichtig. Aber es darf nicht beim Rausgehen bleiben. Rausgehen allein ist nicht die Lösung. Erinnern wir uns, dieses bescheuerte Beispiel, was Jesus gebraucht hat, wo die Geister das Haus verlassen haben. Das Haus wird schön gekehrt, alles super, alles leer, aber halt leer. Und irgendwann kommen die wieder zurück. Warum? Weil nichts anderes drin ist. Nur Nein sagen ist geistig gesehen nicht die Antwort. Nein sagen ist die eine Hälfte. Aber die andere Hälfte ist Ja sagen. Und deswegen kommt es im zweiten Abschnitt bei diesem Rat von Paulus an Timotheus, dieses Du aber, du aber. Und das Du aber zeigt wiederum erstaunlicherweise eine Liste. Jetzt kommt eine andere Liste. Eine kürzere, zugegeben, aber eine andere Liste. Die andere Liste, die jetzt auftaucht, ist die Neunerliste. Und die Neunerliste, die findet also statt in 2. Timotheus 3, Abvers 10. Du bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden. Das hast du getan. Du bist mir gefolgt. Was da genau gemeint ist, ist gar nicht so sehr das unmittelbare Nachfolgen des Timotheus dem Paulus. Da haben wir auch Stellen, wo Paulus sehr deutlich seine Vorbildfunktion für den Timotheus zum Ausdruck bringt. Das ist hier gar nicht gemeint. Sondern wenn Sie das richtig genau exakt übersetzen, dann sagt der Paulus dem Timotheus, wir sind miteinander, das heißt das Wort eigentlich, oder gemeinsam. Wir sind gemeinsam Schritt für Schritt gegangen. Wir sind gemeinsam Schritt für Schritt gegangen. In meiner Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, der Langmut, der Liebe, der Geduld, Verfolgung, Leiden. Und er betont das miteinander Schritt für Schritt einen neuen guten Weg gehen. Das eine ist das Miteinander. Das eine ist das Miteinander. Die Antwort gegen die 18er Crew ist bei der 9er Abteilung, dass ich da nicht alleine gehe. Sondern Paulus sagt dem Timotheus, ich gehe in einem Verbund. Ich gehe mit anderen, die mit mir an Jesus Christus glauben. Ich steige nicht nur aus der 18er Welt aus und dann kämpfe ich mich alleine in meiner 9er Welt durch, sondern ich bin in dieser 9er Welt gemeinsam mit anderen unterwegs. Wir dürfen das nicht unterschätzen, was für ein Riesengewinn und Vorteil das ist, dass wir den christlichen Glauben nicht als Solo-Religion verstehen. Dass wir miteinander, die an Jesus Christus glauben, Schritt für Schritt unseren Weg gehen. Das hält uns auf der Spur. Das stärkt uns gegenseitig. Das stützt uns. Das macht's leichter. Wenn wir miteinander in Lehre, Leben, Streben, Glauben, Langmut, Liebe, Geduld, Verfolgung, Leiden, unseren Weg Schritt für Schritt gehen. Und das andere ist eben tatsächlich, dass hier der Apostel Paulus dem Timotheus zum Ausdruck bringt, jetzt hast du also hier einen neuen Weg, den du gehst. Und diesen neuen Weg, den du gehst, der zeigt natürlich sein ganz bestimmtes Profil und seine Stärke. Lehre, Leben, Streben, Glauben, Langmut, Liebe, Geduld, Verfolgung in den Leiden, das sind die Stichworte, die kommen. Allein die ersten 7 Kennzeichen, merken Sie, das ist ein sogenannter Tugendkatalog. Tugendkatalog, komisches Wort. Wir können einfach sagen, gute Sachen. Gute Sachen. Gute Sachen. Keiner hat was gegen Lehre, Leben, Streben, Glauben, Langmut, Liebe und Geduld. Und es kommt also in das Leben eines Menschen 7-fach Gutes hinein. Ich sage zum 18er Katalog nein, lebe in Distanz und Abstand und sage zum 7 Katalog ja. Jetzt sagen wir, ach, ist das simpel. Und ich sage Ihnen, ja, zum Glück. Das ist tatsächlich ganz simpel. Das ist ganz elementar gedacht. Das ist so gedacht, dass das morgen funktioniert. Dass ich morgen sagen kann, nein zum 18er Katalog, ja zum 7er Katalog. Tatsächlich, so elementar. Das ist so gedacht, dass ich da nicht nochmal 13 Mal rumphilosophieren muss, so dass ich am Donnerstagmorgen weiß, wenn im 18er Katalog steht, Lieblosigkeit und hochmütig und prahlerisch und suchtlos und unversöhnlich, dann weiß doch, was nicht ist, oder? Und wenn dann im 7er Katalog steht, Streben, Glauben, Langmut, Liebe und Geduld, weiß ich auch, was Sache ist. Braucht ihr noch irgendeine Anleitung dafür? Nein, ich brauche keine. Das ist ja fast ein bisschen ärgerlich. Denn damit ist eigentlich für morgen Vormittag alles klar. Und genau das will Paulus dem Timotheus vermitteln. Steigt aus dieser Welt und steigt genauso konkret ein in diese Welt. Geh deinen Weg Schritt für Schritt. Dieses Wort mit gemeinsam Schritt für Schritt folgen und setz das Schritt für Schritt um. Und dann baust du eine andere Welt. Du bedienst nicht die 18er Welt. Du bist in der 7er Welt mit drin. Und jetzt nimmt er nicht nur 7 Tugenden, 7 gute Sachen. Es sind noch 2 Spezialitäten mit dazu. Er bringt nämlich zum Ausdruck, dass der Mensch, der in Christus seinen Halt und seine Mitte hat, tatsächlich in seiner Umwelt erlebt, dass auch gerade weil er so mit Christus unterwegs ist, weil er nicht in der 18er Welt unterwegs ist, weil er in der 7er Welt sich beheimatet ist, tatsächlich auch Verfolgungen und Leiden erfährt. Nicht in gleicher Weise immer alle, ganz klar, aber es gehört mit da hinein, das zu begreifen, dass dieses in Distanz und im Unterschied leben und im Abstand sein auch genau zu dieser Irritation führt. Wir hatten in den letzten Tagen hier miteinander einen Bibelkurs über die Biografie des Petrus. Und natürlich gehören dazu auch die Petrusbriefe. Und natürlich ist in meinem Kopf alles mit Petrus jetzt gerade höchst präsent. Also werden Sie mir es verzeihen, wenn ich Ihnen die Parallele aus dem Petrusbrief lese. Im Petrusbrief heißt es nämlich da im 1. Petrus Kapitel 4, hinfort lebt ihr die noch übrige Zeit nicht den Begierden der Menschen entsprechend, 18er Katalog, sondern dem Willen Gottes. Es ist ja jetzt genug, dass ihr die vergangene Zeit so zugebracht habt. Also genug Zeit, genug Investition, genug Spuren vom 18er Katalog, korrekt? Ihr lebt jetzt nicht mehr nach heidnischem Willen. Also ihr ein Leben führt, dann kommt die Petrus-Aufzählung, kommt eine andere als bei Paulus, aber okay. Dass ihr nicht mehr im 18er Katalog lebt, jetzt kommt es, das befremdet sie. Das irritiert. Da steigen Menschen aus dem 18er aus und sind im 7er zu Hause. Das befremdet sie. Und das führt teilweise nicht zu Begeisterung, das führt teilweise zu einer distanzierenden Irritation. Was läuft denn da ab? Die sind komisch, die sind anders, die machen nicht mit. Und ganz schnell, Sie wissen, wie das damals und heute funktioniert, ist so eine Gruppe unter einem Stigma. Das ist klar. Und deswegen sagt Paulus, du musst damit rechnen, wenn du deine Welt im 7er oder im 9er Katalog lebst, dass dazu kommt, dass Schwierigkeiten in dein Leben reinkommen. Der den 18er Katalog verlässt, hat nicht unbedingt ein leichteres Leben. Er lebt jetzt im 9er Katalog und führt dort seine Spur. Also raus aus dem Alten, treu rein im Neuen. Das ist das, was uns Paulus in seinem zweiten Teil mitteilt und gibt. Und jetzt geschieht im Finale etwas Faszinierendes. Er spricht von diesen bösen Menschen noch in Vers 13. Nochmal taucht dieser Mensch auf, dieses Gegenbild, der Mensch im 18er Katalog. Und dann spricht er aber jetzt von einem weiteren Du aber. Du aber bist mir gefolgt, war der erste Teil, dem 9er Katalog. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, ist jetzt der Schlusspunkt. Und da kommt nun im 2. Timotheusbrief diese Passage, die wir in unserem Bibelstudienkurs schon gestreift haben. Denn hier kommt die berühmte Inspirationslehre ja für die Heilige Schrift vor, wenn es dann heißt, alle Schrift von Gott eingegeben. Da haben wir diesen berühmten Satz. Auf den müssen wir da jetzt nicht schon wieder eingehen, das nehmen wir jetzt alle fit und firm. Aber die Idee, die dahinter steht, die müssen wir begreifen. Denn hier nimmt der Apostel Paulus uns mit hinein und bringt zum Ausdruck, ihr habt für euren neuen Weg, habt ihr ein ganz geniales Fundament. Ihr habt ein geniales Fundament. Ihr habt nämlich etwas, das Wort, was hier steht, ihr habt etwas gelernt. Nun haben wir leider in unserem Land, in unserer deutschen Sprache eine Störung, was das Lernen angeht. Das ist schade. Das ist so schade. Das haben wir bei allen pädagogischen Varianten einfach noch nicht richtig hingekriegt. Das Lernen dürfen ist bei uns noch nicht angekommen. Ist nicht. Ich muss lernen. Leider bin ich noch so doof, dass ich immer noch lernen muss. Das ist Deutsch. Hebräisch-biblisch ist, ich darf lernen. Ich muss nicht bleiben, wo ich bin. Ich darf lernen. Und deswegen ist ja auch der Nachfolger von Jesus, der Jünger, wir sagen Jünger, aber da steht nie Jünger, das wissen Sie ja, das Wort gibt es gar nicht. Sondern es ist der Schüler. Und das Wort von Schüler, das steht genau hier. Das Lernen wie ein Schüler. Und wir sagen, ich will kein Schüler sein. Und die Bibel sagt, oh, ich darf ein Schüler sein. Ich habe ja einen Rabbi. Ich habe ja einen Lehrer. Ich habe ja Jesus. Ich darf lernen. Wo lerne ich? Und jetzt sind wir da. Bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heiligen Schriften, in dem Fall durch das Alte Testament erst einmal, kennen, sie dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Da kommt der Satz, alle Schrift von Gott eingegeben. Was macht diese Schrift von Gott eingegeben? Sie macht was mit ihnen und mit mir. Sie macht was. Diese olle, so schwach wirkende Bibel, die macht was. Was macht sie denn? Sie macht es, dass Zurechtweisung, Besserung, Erziehung in der Gerechtigkeit geschieht. Und jetzt kommt das Schlusswort. Nämlich, was wird denn dann? Vers 17, Luther, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Und diese Formulierung, die hoffe ich, dass sie von jetzt an bis zum Lebensende bei Ihnen haften bleibt. Der Mensch Gottes. Der ganze Text war davon von Menschen die Rede, richtig? Aber es war immer der 18er Mensch. Den Menschen, den wir nicht wollen. Den Menschen in der absteigenden Linie. Der böse Mensch. Den meidet den Menschen. Und den Menschen auch. Und den Menschen. Und jetzt kommt ein anderer Mensch. Merken Sie, jetzt kommt ein anderer Mensch. Jetzt gebraucht Paulus ein ganz komisches Wort. Es gab es im Alten Testament schon. Und jetzt nimmt er es für die neutestamentliche Gemeinde. Und tatsächlich, er setzt es sprachlich noch so um, dass das Wort Gott vor das Wort Mensch kommt. Also es ist streng genommen nicht vom Mensch Gottes die Rede, sondern vom Gottes Mensch. Das ist eine neue Sorte. Das ist eine neue Sorte. Es gibt eine neue Sorte. Es gibt den Gottesmensch. Woher kommt der? Wie kommt es zum Gottesmensch? Und natürlich, das wissen wir, weil wir uns so lange gemüht haben. Wir haben ja auch richtig viel investiert, dass wir jetzt zum Gottesmenschen geworden sind. Und sagen, nein, natürlich nicht. Der Gottesmensch ist geworden, weil liebevollerweise der allmächtige Gott in meine 18er Struktur hineingegriffen hat. Mich rausgeholt hat aus dem alten Menschsein. Mich in Christus auf einen neuen Boden gestellt hat. Und mich jetzt jeden Tag neu von der 18er Welt Abstand ermutigt und in die 9er Welt reinschiebt und ich auf der Grundlage des Wortes Gottes erleben darf, wie dieser Gottesmensch Stück für Stück aufgebaut wird. Aber es gibt ihn. Es gibt den Gottesmenschen. Ich weiß, ein ganz komischer Ausdruck. Aber gerade weil er so komisch ist und so kantig und so nicht normal, hoffe ich, dass er mit in ihr Repertoire hineinkommt, dass Sie und ich solche Gottesmenschen sein dürfen. Wir sind nicht mehr die 18er Crew. Wir dürfen raus. Wir steigen ein in die 9er Gruppe. Und weil wir auf dem Boden der Heiligen Schrift stehen, erleben wir wie nun die Heilige Schrift Stück für Stück, das kann schon mal seine 30, 40, 50, 60 Jahre dauern, Stück für Stück diesen Menschen umbaut, zum Gottesmenschen umbaut, damit er vollkommen ist. Da werden wir schon ganz nervös. Aber wir sehen den Epheserbrief vor uns, wo auch von diesem vollkommenen Mann die Rede ist, von der Persönlichkeit, die nicht perfekt ist. Darum geht's überhaupt nicht. Schaffen wir es sowieso nicht. Vergessen wir es. Aber die in allen ihren Lebensbereichen erfasst wird von dem Heiligen Geist, der in der Schrift zu Hause ist und Stück für Stück so ein Gottesmensch werden kann. Ach, Paulus, jetzt verstehen wir, warum du da um den Menschen zu betonst, diesen Menschen, der da in der Abwärtslinie lebt und rein diffundiert in die Gemeinde und schwierig und problematisch und distanziert dich und nimm daran nicht teil. Aber umgekehrt, du bist in der 9er Gruppe und umgekehrt, du hast gelernt. Du darfst lernen. Wo lernst du? Du lernst durch die Worte des lebendigen Gottes. Und dann wird dein Leben tatsächlich umgebaut, Stück für Stück, richtig gut umgebaut zu einem Gottesmensch. Ach, jetzt steht der Timotheus da in Ephesus und steht da vor seinen Wegweisern und sagt, jetzt ist mir das wieder ein bisschen klarer. Der Nebel hat sich gelichtet. Ich kann meine Position der Gemeinde wieder deutlicher wahrnehmen. Ich muss aufpassen, dass die 18er Welt nicht reindringt. Ich darf wissen, ich darf Erfolg haben. Ich möchte selber an der 18er Welt nicht teilnehmen, ganz klar. Und ich werde alle Menschen ermutigen, sich nicht infizieren zu lassen von der 18er Welt. Und ich, Paulus, ich danke dir. Ich möchte mit allem, was du mir gesagt hast, weiter teilhaben an dieser 9er Kette. Ich möchte damit rein. Schritt für Schritt, gemeinsam mit denen, die mit mir an Jesus glauben, möchte ich, dass diese 9er Welt in meinem Leben sich zeigt. Lehre, Leben, Streben, Glauben, Langmut, Liebe, Geduld, Verfolgung, Leid, ich möchte das. Und ich will auf dem anderen, auf der anderen Linie leben. Nicht auf der Linie, der Mensch, auf der neuen Linie, der Gottesmensch, der ganz andere Mensch, der nicht sich selbst lebt, sondern der zum lebendigen Gott lebt. Und wo ist die Quelle dafür? Bleib in dem, was du gelernt hast. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Die Heilige Schrift, sie ist es, die dich im Aufnehmen, Hören und Praktizieren den Umbau deines Lebens erfahren lässt. Wie hat das Paulus damals in Römern gesagt? Wenn ich mich der Schrift öffne, wenn ich mich dem Wirken des Heiligen Geistes öffne, dann findet eine Metamorphose statt. Dieses schöne Bild steht da in der griechischen Sprache, das wir kennen von dem berühmten Schmetterling. Da findet eine Metamorphose da statt, ein Umbauprozess findet da statt. Und an dem Umbauprozess will ich, darf ich teilhaben, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. 18er Mensch? Nein, danke. 9er Kette? Ja, bitte. Gottes Menschen? Auf jeden Fall. Manches Mal ist es alles schwierig um uns herum. Und wir lieben die Welt nicht, in der wir leben. Wir sind genervt von den Umständen. Und wir spüren diese 18er Welt zu klar, zu deutlich. Und ganz bescheuert ist es dann, wenn wir merken, dass wir infiziert sind. Und dann dürfen wir heute Abend einfach zurückkommen. Herr Jesus, wir dürfen zurückkommen. Wir müssen nicht in diesem Raum bleiben. Und du weißt auch, wo wir nahe an Infektionsherden dran sind. Und dann hilf uns, dass wir da rauskommen. Dass das nicht überspringt. Und dass wir auch dem 18er Geist Paroli bieten, wo er in irgendeiner Art und Weise eindringt in die Gemeinde. Gib uns dieses schöne, gute, praktische Nein zur 18er Wirklichkeit, zum alten Menschen, zum adamitischen Menschen. Gib uns Distanz, Unterschied, Abstand, bitte. Und bitte, gib uns Nähe zur 9er Kette. Lass das durch deinen wunderbaren Geist ganz praktisch, ganz alltäglich, ganz unmittelbar in den Lebensbezügen geschehen, die in den nächsten 24 Stunden so auf uns zukommen. Lass uns das in dem Sinn erleben, dass wir in dieser Welt zu Hause sind und miteinander in diesem Guten, den Tugenden, dir die Ehre geben. Herr, wir sind über die Maßen glücklich, dass wir nicht in dieser adamitischen Menschenkurve sind. Wir sind unendlich glücklich, dass wir in dieser Gottesmenschlinie drin sind, durch deine Barmherzigkeit und deine Freundlichkeit. Und wir bitten dich, dass dieser Umbauprozess deiner Worte immer und immer weitergeht. Und wir danken dir, dass wir lernen dürfen an deinen Worten und dass unser Leben bestimmt sein darf von dem, dass der Gottesmensch vollkommen werde, zu jedem guten Werk bereit. Und so bitten wir dich, gib uns Abstand zu den 18, stärke die 9. Lass uns leben durch dein Wort als Gottes Menschen. So sei es. Amen.